DW Menschen und Märkte.
Gaslecks in der Ostsee, die Beunruhigung nimmt zu. Never ending story, Geschichte der Gasumlage. AKWs in Frankreich, warum unsere Nachbarn derzeit so wenig Strom haben und wie die Wirtschaft in der Slowakei unter hohen Energiepreisen leidet. Das sind unsere Themen. Am Mikrofon begrüßt Sie Klaus Ulrich. Mehrere Lecks fast zeitgleich an Gaspipelines von Russland nach Deutschland durch die Ostsee gelten als ungewöhnlich. Es wurden Explosionen registriert, die Ursachen sind unklar. In den Ostseestaaten und Sicherheitsbehörden mag man aber nicht an Zufall glauben. Der Sabotageverdacht beunruhigt die Regierungen in Dänemark und Schweden, die auf höchster Ebene die sicherheitspolitische Lage diskutieren. Dazu Christian Stichler.
Im Ostseeraum wächst die Unruhe angesichts der drei Lecks in den beiden Gaspipelines Nord Stream 1 und 2. Dänemark verstärkt seine Präsenz in der Ostsee rund um die Insel Bornholm. In Stockholm kommt heute das Sicherheitskabinett zusammen. Schwedens Verteidigungsminister Peter Hultqvist äußerte sich heute Morgen im schwedischen Radio besorgt. Wir haben Marineeinheiten von Dänemark und Schweden in Bereitschaft. Einheiten der Küstenwache sind ebenfalls involviert. Das zeigt, wie ernst wir die Situation nehmen. Die Regierung in Stockholm geht mittlerweile davon aus, dass es sich um einen gezielten Anschlag auf die Pipeline handelt. Ein Unglück oder eine Materialermüdung gelten als extrem unwahrscheinlich. Für Schwedens Regierungschefin Magdalena Andersson zeichnete sich schon gestern ab, was die Ursache für die Lecks sein könnte. Wir haben sowohl Informationen aus Schweden als auch aus Dänemark, die darauf hinweisen, dass es sich vermutlich um eine bewusste Aktion handelt. Es ist also wohl Sabotage.
Det är alltså troligen fråga om ett sabotage.
Schwedische und dänische Messstationen hatten am Montag mehrere Unterwasserexplosionen in der Region rund um die Lecks registriert. Trotzdem betonte Schwedens Außenministerin Ann Linde im schwedischen Fernsehen, man werte auch einen möglichen Anschlag auf die Pipeline nicht als Angriff auf das eigene Land. Es handele sich schließlich um internationale Gewässer. Ich möchte gerne darauf hinweisen, dass es sich nicht um einen Angriff auf Schweden handelt, weil dies nicht in unserem Territorialbereich, sondern in unserer Wirtschaftszone ist. Das ist wichtig, damit die Menschen sich keine Sorgen machen. Die dänische Marine hat die Präsenz mittlerweile in der Region rund um die Lecks verstärkt. Eine direkte Gefahr für die Bevölkerung oder die Schifffahrt bestehe derzeit durch das ausströmende Gas nicht. Trotzdem wurden an der Küste Bornholms Gasmessgeräte aufgestellt. Dänemarks Verteidigungsminister Morten Bødskov äußerte sich nach einem Treffen mit NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg. Das Treffen war schon länger geplant. Er sprach von einer insgesamt angespannten Sicherheitslage im Ostseeraum. Wir befinden uns in einer ernsten Situation in Europa. Wir sehen seit langem, dass die Ostsee ein Gebiet ist, wo es ein höheres Spannungsniveau geben wird. Und es ist auch klar, wenn man die Rhetorik zum Beispiel über Schwedens und Finnlands Beitritt zur NATO anhört, dass die Ostsee auch in Zukunft ein Gebiet sein wird, wo es größere Spannungen geben wird. Die dänischen Behörden gehen davon aus, dass das Gas noch bis zu 2 Wochen lang aus den Pipelines ausströmen wird. Erst danach können die Röhren, die in einer Tiefe zwischen 70 und 80 Meter auf dem Meeresboden verlaufen, genauer untersucht werden. Dass eine solche Untersuchung Risiken birgt, darauf machte der schwedische Völkerrechtsprofessor Mark Klamberg aufmerksam. Schließlich sei die Röhre selbst in russischem Besitz. Das Natürliche wäre ja, dass Nord Stream als Eigentümer der Pipelines die Lecks jetzt repariert. Meine Sorge ist daher, dass Nord Stream hierzu Schiffe dorthin schicken und Russland dies zum Anlass nimmt, Kriegsschiffe mitzuschicken. Fest steht also schon jetzt, die Pipeline-Lecks haben die Sicherheitslage im gesamten Ostseeraum verändert. Die langfristigen Folgen sind derzeit noch nicht abzuschätzen.
Christian Stichler aus Stockholm. Und wir bleiben beim Thema Gas. Die Gasumlage sorgt in Deutschland seit Monaten für Schlagzeilen. Eigentlich sollen Gaskundinnen und Kunden die Umlage ab dem 1. Oktober zahlen. 2,4 Cent pro Kilowattstunde Gas. Doch nur wenige Tage vor dem Start ist die Debatte erneut entbrannt. Die Gasumlage steht auf der Kippe. Wie sind wir an diesen Punkt gekommen? Philipp Eckstein aus unserem ARD-Hauptstadtstudio in Berlin mit einem Blick auf die Geschichte der Gasumlage.
Es ist der 22. Juli. Bundeskanzler Olaf Scholz macht eigentlich Sommerurlaub im Allgäu. Ein Thema ist ihm aber so wichtig, dass er dafür extra nach Berlin kommt.
You'll never walk alone.
Keiner wird in der Krise alleine gelassen. Der Kanzler kündigt weitere Hilfen für Bürgerinnen und Bürger an. Ein milliardenschweres Paket für den strauchelnden Gasimporteur Uniper und die Gasumlage. Die rechtlichen Möglichkeiten dazu wurden kurz zuvor geschaffen.
Geplant ist jetzt zum 1.10., vielleicht auch etwas früher.
Die Gasumlage soll folgendes Problem lösen. Gasimporteure wie Uniper erhalten aus Russland weniger Gas. Ihre Lieferverträge in Deutschland müssen sie trotzdem erfüllen. Das heißt, sie müssen kurzfristig auf dem Weltmarkt Gas einkaufen. Das ist teuer. Viele Firmen machen hohe Verluste. Mit der Gasumlage sollen sie entlastet werden.
Seit heute steht die genaue Höhe der Gasumlage fest. 2,419 Cent können die Versorger von Oktober an auf jede Kilowattstunde aufschlagen.
Kaum ist die Höhe der Gasumlage am 15. August verkündet, geht die Diskussion so richtig los. Jens Spahn, CDU-CSU-Fraktionsvize.
Dass eine Mehrwertsteuer noch zu zahlen ist auf die Umlage, das ist in der aktuellen Lage fast zynisch, dass der Staat noch mitverdient an seiner eigenen Umlage, die die Bürger zahlen müssen.
Die Bundesregierung würde auf diese Mehrwertsteuer gerne verzichten, doch die EU stimmt einer Ausnahme nicht zu.
Die Bundesregierung hat deshalb heute entschieden, die Mehrwertsteuer auf Gasverbrauch zeitlich befristet auf 7% abzusenken.
Verkündet Olaf Scholz nur 3 Tage später zum Ausgleich. Doch schon wartet das nächste Problem.
Minister Habeck muss ganz klar machen, dass mit der Gasumlage und auch mit steuerlichen Unterstützungen nur Unternehmen geholfen wird, die auch tatsächlich unsere Hilfe brauchen.
So die SPD-Vorsitzende Saskia Esken. Das Problem: Unternehmen könnten von der Gasumlage profitieren, die nicht auf Hilfe angewiesen sind. Der Ton zwischen den Ampelpartnern wird rauer. Wirtschaftsminister Habeck verspricht Nachbesserungen, um
die sogenannten Trittbrettfahrer vom Trittbrett zu schubsen.
Doch kaum scheint das gelöst, steht schon das nächste Problem an. Die Krise bei Uniper, Deutschlands größtem Gasimporteur, ist so groß, dass der Staat die Firma übernehmen muss. Vor diesem Hintergrund stellt Habeck am 21. September die Gasumlage in Frage.
Ist die Umlage dann, wenn es ein Staatsunternehmen ist, ab in 3 Monaten ungefähr noch verfassungskonform zu erheben, ist völlig richtig. Das ist eine sehr relevante, eine sehr wichtige Frage. Entsprechend muss sie auch beantwortet werden.
Sofort gibt es Widerspruch aus dem FDP-geführten Finanzministerium. Die Frage sei längst beantwortet. Die Gasumlage könne kommen, so die Botschaft. Noch am gleichen Tag wird der Grünen-Politiker Habeck von der Opposition in den Bundestag zitiert. Wie groß die Anspannung mittlerweile ist, wird für alle sichtbar.
Die Gasumlage muss weg! Sind wir denn hier im Fußballstadion oder was?
Habecks Vorwurf, die Opposition mache es sich mit ihrer Forderung, die Gasumlage abzuschaffen, zu leicht. Doch nur wenige Tage später klingt es auch plötzlich in der Bundesregierung so, als müsse die Gasumlage weg.
Die Gasumlage macht die Gaspreise noch teurer. Da stellt sich die Frage nach der wirtschaftlichen Sinnhaftigkeit,
sagt Finanzminister Lindner FDP am Sonntag. Auch SPD und Grüne wollen plötzlich die Gasumlage so schnell wie möglich abschaffen. In der Regierung werde
jetzt sehr schnell und in einem sehr geordneten Verfahren auch die Struktur einer Gesamtlösung sichtbar werden.
So Regierungssprecher Büchner am Montag. Noch aber ist die Frage, ob Gaskunden die Gasumlage ab dem 1. Oktober bezahlen müssen, nicht beantwortet.
So viel von Philipp Eckstein. In Frankreich hakt es weniger beim Gas als beim Strom. Ausgerechnet, könnte man sagen, setzen unsere Nachbarn bei der Stromerzeugung doch vor allem auf Kernkraft. Doch rund die Hälfte aller 56 Reaktoren in Frankreich liefert schon seit Wochen keinen Strom. Aufwendige Wartungen und unvorhergesehene Korrosionsschäden sind die Hauptgründe dafür. Aber auch die Wasserkraftwerke liefern weniger Strom als üblich. Julia Borutta aus Paris.
Im Stromparadies Frankreich gehen nun mancherorts die Lichter schon etwas früher aus. Der Eiffelturm etwa liegt jetzt schon kurz vor Mitternacht im Dunkeln. Stromsparen ist angesagt. Denn in Frankreich, wo normalerweise knapp 70% der Elektrizität nuklear erzeugt werden, steht rund die Hälfte aller 56 Kernreaktoren still. Aufwendige Wartungen und unvorhergesehene Korrosionsschäden sind die Hauptgründe dafür. Und auch die leistungsstarken Wasserkraftwerke, die hierzulande eigentlich rund 20% der Stromproduktion ausmachen, liefern in diesem Jahr wegen der lang anhaltenden Hitze und des geringen Niederschlags deutlich weniger Strom. Premierministerin Elisabeth Born warnt bereits, dass es im Winter zu geplanten Stromabschaltungen kommen könnte. Wenn alle Stricke reißen, müssen wir den Haushalten den Strom abschalten. In einem rollierenden System, Wohnviertel nach Wohnviertel. Jeweils weniger als 2 Stunden am Tag. Wir tun alles, um das zu verhindern, aber es kann passieren. Das hätte empfindliche Folgen. Denn gut ein Drittel der Haushalte in Frankreich heizt mit Strom. In Deutschland sind es nur rund 5%. Sinkt die Temperatur im Winter um 1 Grad, braucht es die Leistungskraft von 2,5 Reaktoren, um den entsprechend steigenden Strombedarf zu decken. Elektrosensibilität nennen das die Fachleute, die Achillesferse des französischen Heizmodells. Die Devise der Regierung lautet deshalb: kurzfristig Strom sparen, langfristig in die Stromproduktion investieren. 2 Gesetze sind in Arbeit, um sowohl den Ausbau der Erneuerbaren als auch den Neubau von Kernreaktoren zu beschleunigen. 50 Offshore-Windparks sollen bis 2050 entstehen. Bisher hat man genau einen. Außerdem sind 6 neue Druckwasserreaktoren geplant. Für beide Projekte will man die juristischen Einspruchsmöglichkeiten begrenzen. Es wird Ausnahmeregelungen beim Artenschutz geben und, so der Plan, bauliche Maßnahmen für Kernreaktoren dürfen bereits begonnen werden, während die Anhörungsverfahren noch laufen.
Soweit Julia Borutta aus Paris. Als eines von wenigen EU-Ländern hat die Slowakei zum Ausgleich der hohen Energiepreise keine Hilfen für Unternehmen auf den Weg gebracht. Einige energieintensive Firmen haben schon für immer geschlossen. Es wächst der Unmut gegen die Regierung, die steckt ausgerechnet jetzt in einem schweren Koalitionskrach. Die Slowakei ist eines der europäischen Länder mit dem höchsten Anteil der Industrieproduktion an der gesamten Wirtschaftsleistung. Kilian Kirchgessner fasst zusammen.
Es war eine Entscheidung, die Furore machte in der Slowakei. Die größte Chemiefabrik des Landes fährt ihren Betrieb nach der traditionellen Sommerpause vorerst nicht wieder hoch. Die Energiepreise seien zu hoch, hieß es von Seiten des Unternehmens, das der größte Gaskunde der Slowakei ist. Wann die Bänder wieder rollen, sei derzeit ungewiss, sagt Petr Blaha, der Generaldirektor. Wir müssen unsere Gerätschaften mindestens 7 Tage lang vorheizen. Wir bezahlen in dieser Phase also immens Energiekosten und aus der Fabrik kommt noch kein einziges Produkt raus. Wegen der hohen Gaspreise lohnt sich das nicht richtig. Düngemittel stellt die Firma her, aber auch AdBlue, das für viele Dieselmotoren nötig ist. Wenn die Bänder stillstehen, droht hier gleich der nächste Engpass. Dass es für Unternehmen keine Unterstützung aus der Politik gibt, hält Petr Blaha für einen Fehler, sagte er vor slowakischen Journalisten. In der EU haben nur 2 Länder nicht zu Maßnahmen gegriffen, die Slowakei und Malta. Und wir wissen, dass es auf Malta so gut wie keine Industrie gibt. Produktionsstopps wegen der hohen Energiepreise und Klagen über mangelnde Hilfen gibt es auch anderswo. Das spezifisch slowakische Problem: die Regierung steckt gerade jetzt in einer handfesten Koalitionskrise und tatsächlich hat sie für die Unternehmen nichts Konkretes zu bieten, außer der wiederholten Zusicherung, niemand werde im Regen stehen gelassen. Als Premierminister Eduard Heger jetzt eine Pressekonferenz einberief, rechneten alle Beobachter damit, dass er lange erwartete, konkrete Maßnahmen verkündet. Aber er verwies lediglich auf die EU und bat nochmals um Geduld. Heute können wir noch nicht sagen, wie die europäische Lösung aussehen wird. Sobald die Lösung aus Brüssel auf dem Tisch liegt, können wir auch sagen, mit welchen Kompensationen wir slowakischen Firmen helfen können. Alle umliegenden Länder wie Polen, Ungarn und Tschechien haben bereits Maßnahmenpakete beschlossen, die zwar jeweils unterschiedlich ausfallen, aber zumindest Klarheit schaffen. Die fehlt den slowakischen Unternehmern für ihre Entscheidungen derzeit am meisten. Petr Blaha, der Chef der Chemiefabrik, schildert seine unternehmerischen Nöte. Wegen des Produktionsstopps hat er die Mitarbeiter nach Hause geschickt. Weniger Geld wolle er ihnen deshalb aber nicht bezahlen, weil sie dann eine andere Arbeit suchen würden und ihm danach beim neuen Hochfahren der Produktion fehlen würden. Zumal er ohnehin nicht genügend qualifizierte Mitarbeiter finde. Wir werden sie deshalb in voller Höhe weiter bezahlen. Aber kein Unternehmer kann so eine Last tragen, wenn der Staat nicht eingreift und einfach dysfunktional ist.
Ein Beitrag von Kilian Kirchgessner aus Prag war das. Und das war es auch mal wieder für heute bei uns. Im Namen des ganzen Teams bedanke ich mich fürs Zuhören. Mein Name ist Klaus Ulrich. Auf Wiederhören, bis bald und machen Sie's gut.
Das war ein Podcast der DW.